Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler. Herzlich willkommen zur dritten Staffel. Da sind wir mittlerweile gelandet. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent hier in Wuppertal. Ich bin der Neutestamentler in der Runde. Und in altbewährter Weise sitzt natürlich in Jerusalem mein Freund und Kollege aus dem Alten Testament. Aber mehr kann zu sich, kann er selber sagen.
Genau, meinen Namen kann ich zum Beispiel sagen. Darum geht es ja heute auch schon mal. Schon der erste Teaser gesetzt direkt, ohne was gesagt zu haben fast.
Sehr gut.
Mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich sitze hier, wie Werner gerade schon gesagt hat, in Jerusalem und bin Alttestamentler. Und uns beide verbindet seit vielen Jahren die Liebe zur Bibel. Aber nicht nur zum Bibelauslegen, sondern seit neuestem eben auch zum Bibel neu erzählen. Biblische Geschichten neu erzählen, anders erzählen, Leerstellen finden und Leerstellen füllen. Das machen wir hier als die Schrifterzähler. Und ich freue mich auf diese neue Staffel, weil diesmal werden wir nicht nur unsere Geschichten erzählen, sozusagen Bibelstellen, die uns faszinieren, sondern wir hatten euch am Ende der letzten Staffel darum gebeten, dass ihr uns Vorschläge schickt. Und da sind ganz spannende Sachen dabei. Ich verrate jetzt noch nicht, welche Texte wir in der dritten Staffel nehmen, aber absolut versprochen, wir sind schon total begeistert von der Auswahl und ihr werdet es auch sein.
Und wenn wir alle Vorschläge umsetzen wollten, sind wir mehrere Staffeln lang unterwegs. Das heißt, diese Staffel wird auch wieder 7 Folgen umfassen. Und manche der Vorschläge werden wir auf zukünftige Staffeln verschieben müssen. Aber es zeigt natürlich, dass ihr überhaupt so viele Vorschläge geschickt habt, dass ihr fleißige Hörerinnen und Hörer unseres kleinen Podcasts hier seid. Und das freut uns einfach sehr.
Und dass ihr selbst fleißige Bibelleser seid, was mir auch schön
auch das,
daran erkennen
auch das.
Kann.
Ja, wir bekommen ja sogar manchmal Geschichten von euch zugeschickt, die ihr dann verfasst habt zu den Geschichten, die wir haben. Also das freut uns wirklich sehr, weil es merkt, unser kleines Projekt hier wächst und gedeiht und treibt seine Blüten in vielen Orten und an vielen Orten. Und uns hat es bewogen, die Schrifterzähler auch mal live zu veranstalten. Das wird passieren am Freitag, dem 27. Juni. Wenn ihr da hier in Wuppertal seid, dann kommt doch ins Eiscafé Janone, Kaiserstraße 122 in Wuppertal-Vohwinkel. Da werden wir um 18 Uhr live sein. Das heißt, der Till ist dann tatsächlich in 3D hier in Wuppertal und ich ja sowieso. Und wir werden dann eine Wunschgeschichte auch erzählen, die ihr euch gewünscht habt, nämlich die Erzählung vom Besessenen von Gerasa, der Heilung des Gesessenen von des Besessenen von Gerasa. Eine wirklich tolle Geschichte. Ich will noch nicht zu viel erzählen, aber ihr kennt sie wahrscheinlich. Das ist die Geschichte, wo Jesus einen Mann von einem Dämon befreit, der Legion heißt, und 2000 Schweine spielen eine Rolle. Und ich bin jetzt schon gespannt, was du daraus machen wirst, Till. Ich bin auch gespannt, was ich daraus machen werde. Ihr werdet es erfahren. 27.06. 18 Uhr im Eiscafé Janone, Kaiserstraße 122, Wuppertal-Vohwinkel.
Genau, aber jetzt fangen wir erstmal diese neue Staffel mit einem alttestamentlichen Text an. Und zum Einstieg stelle ich dir einfach mal eine Frage, Werner. Das magst du ja besonders. Heute reden wir über Exodus 3, eine tolle Bibelstelle. So, versuch mal diese Bibelstelle mit einem Wort zusammenzufassen. Worum geht's? Mit einem Wort.
Also, wenn du mich so fragst, das ist das erste Wort meines Textes gleich. Ich. Ich habe mir jetzt aufgefallen, dass das Wort ich unglaublich oft in diesem Text vorkommt. Ich. Die Frage ist, wer ich? Ist ich. Aber gucken wir gleich mal. Das wäre meine spontane Antwort.
Sehr gut, Werner. Ich hatte gedacht, als Theologe sagst du sowas wie, ich kann das doch nicht in einem Wort zusammenfassen. Ich muss viel mehr sagen. Oder ich habe gedacht, du gehst diesen gefährlichen Weg und sagst einfach, was alle sagen über diese Geschichte vom brennenden Dornbusch. Da geht's um den Gottesnamen.
Ja, aber der ist ja gar kein Name. Wenn man ihn näher anschaut, ist das ja gar kein richtiger Name.
Genau, und darüber geht's heute in der Folge. Also, ihr kennt ja alle die Erzählung vom brennenden Dornbusch. Tolles Bild, tolle Geschichte. Und dann sagt man, liest man oft so darüber, ja, in dieser Geschichte wird der Name Gottes offenbart. Und dann guckt man da rein und merkt, ui, da sagt Gott aber gar nicht seinen Gottesnamen. Und was ist überhaupt der Gottesname? Und was ist das, was Gott da überhaupt sagt über sich selbst? Das versteht doch keiner. Im Endeffekt ist diese ganze Szene eine riesen Leerstelle, wo der Leser sagt, okay, was mache ich denn jetzt damit? Was soll das denn alles? Und daher ein perfekter Text zum Einstieg der neuen Staffel.
Absolut, zumal auch das ein Wunschtext von euch war, wo wir darauf hingewiesen sind, ob wir da was zu machen können. Und mir geht es manchmal so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Till, bei manchen Geschichten habe ich sofort eine Idee im Kopf und habe sofort auch einen Plot aus der Perspektive, aus der ich das erzählen kann und möchte. Bei dieser Geschichte hatte ich den Plot auch sofort im Kopf, weil diese Frage des Gottesnamens mich, weil es eben kein echter Name ist, ja, und das, was man dann als Tetragramm an diese Stelle immer setzt, dieses JHWH, wenn man es lautieren würde, ja auch eher ein Geräusch ist, ein Wort, das es so ja gar nicht gibt. Und das beschäftigt mich schon seit Studentenzeiten. Wo kommt das her? Wo kommt das her? Und ich habe da eine sicherlich freilich extrem subjektiv spekulative Idee und die verbrate ich gleich. Das hatte ich schon, aber das Drumherum hat mich diesmal echt herausgefordert. Wie erzähle ich diese Geschichte, die in der Bibel, im Buch Exodus eigentlich so geschmeidig daherkommt? Und dann merkte ich, als ich die Geschichte geschrieben habe, und du weißt, ich schreibe die mal relativ kurz vorher, sprich, ich habe sie gestern Abend geschrieben und habe dann gemerkt, die ist merkwürdig sperrig. Und ich musste wirklich mit dieser Geschichte ringen. Die Idee war sofort da, aber diesmal habe ich echt so ein bisschen Hirnschmalz gemacht. Und jetzt habe ich genau das gemacht, was in meiner Geschichte eine Rolle spielt. Ich rede viel von ich. Und das ist im Buch Exodus auch so, dass ich taucht ewig auf.
Guck mal, jetzt hast du schon wunderbar deine Geschichte geteasert, die wir auch danach hören werden noch. Aber wie ihr es ja kennt bei diesen Folgen, immer wenn Werner direkt in die Geschichten springen möchte, mache ich noch so einen kleinen Exkurs und gucke, wie diese Geschichte denn gewirkt hat in der Geschichte. Oft verweise ich dann auf Kunstdarstellungen oder auf Gedichte, auf andere Texte. Aber ich glaube, wenn wir über Exodus 3 reden und über den Gottesnamen reden, müssen wir mal ganz kurz unsere eigene Bibel gucken, weil in unserer Bibel ist etwas Komisches passiert. Die revidierte Einheitsübersetzung schreibt den Gottesnamen nicht, was man sagen kann, okay, ist vernünftig, genau. Mit der jüdischen Tradition, das macht man nicht. Aber sie hat eine Version benutzt, die ein bisschen komisch ist, denn da, wo der Gottesname im hebräischen Text steht, steht das Wort Herr. Auch soweit noch okay, ein Ersatzwort. Jetzt steht es da aber in Kapitelchen. Und wie wir beide wissen, Werner, Kapitelchen kann man nicht vorlesen. Und unsere Texte der Bibel werden ja verkündet.
Ich greife da manchmal zu einem Trick. Also das ganz so schön an Psalm 18, da ist ja Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name. So fängt er in der deutschen Übersetzung an. Und einmal ist eben Herr normal geschrieben und einmal eben in Kapitelchen. Und wenn Herr ein Kapitelchen kommt, stehe ich immer auf. Oder gebe ein Zeichen, weil man Kapitelchen nicht lesen kann. Ich muss also physisch irgendwie substituieren. Und das ist, wenn man sitzt und Psalm 8 liest, dann ist das so ein bisschen wie Laurentia, liebe Laurentia, mein. Das ist ein bisschen eine sportliche Übung, weil immer Herr ohne Kapitelchen, Herr mit Kapitelchen. Und dann macht man natürlich deutlich, dass den Herausgebern der Einheitsübersetzung von 2016, die ein durchaus nachvollziehbares, positives Anliegen hatten, aber die Lösung ist natürlich merkwürdig, weil sie im Schriftbild funktioniert, aber nicht in der phonetischen Wiedergabe. Dann hätte man in meinen Augen wirklich da einfach das jüdische oder hebräische Adonai schreiben sollen oder etwas Ähnliches.
Genau, jetzt mal kurz die Erklärung, wie kamen die überhaupt dazu, Herr zu schreiben? Weil in der hebräischen Bibel steht eben dieses JHWH, das sind nur Konsonanten, weil schon die Handschriften der Bibel darauf verzichten, den Gottesnamen als Gottesnamen zu schreiben. Deshalb schreiben sie ihn ohne Vokale, ganz bewusst. Sehr früh war schon im Judentum klar, man muss die Aussprache des Gottesnamens vermeiden, um ihn nicht zu missbrauchen. Das kennen wir aus dem Dekalog. Und dann passierte Folgendes, man übersetzte diese Schriften ins Griechische, die sogenannte Septuaginta kam. Und dann gab es zwei Lösungen. Die Hauptlösung war, man schrieb Kyrios. Das heißt, das weiß unser Neutestament natürlich. Was heißt das?
Der Herr natürlich, der Herr. Also eigentlich nur Herr. Der Herr wäre ja Hokyrios. So viel Zeit muss sein.
Und das passt eben auch gut zu den hebräischen Handschriften, weil eben dort interessanterweise dann die Vokale für ein anderes Wort gesetzt wurden, eben für Adonai. Das bedeutet zwar nicht Herr, aber bedeutet im Endeffekt eine besondere Form von Herr, die nur für Gott benutzt werden darf. So, also daher kommt das jetzt. Es gibt aber eine zweite Lösung, die ich eigentlich viel charmanter fand und ich wundere mich immer, warum das nicht gemacht wurde. Es gibt nämlich auch antike griechische Übersetzungen, die haben im griechischen Text einfach die hebräischen Konsonanten stehen lassen, ja, wo der Gottesname ist. Das finde ich sehr schön, weil es auch im Judentum aber die Tradition gibt, den Gottesnamen durch das Wort Hashem zu ersetzen. Eben.
Zum Beispiel.
Der Name.
Kennt man aus dem Vaterunser. Geheiligt werde dein Name. Da taucht es im Neuen Testament quasi wieder auf.
Und das finde ich so charmant, weil es ist ja auch entscheidend für einen Text, wenn man ihn liest, was da wirklich steht. Und wenn da wirklich Gott mit seinem Namen steht und er sagt, ich bin JHWH, dann steht da nicht, ich bin der Herr. Der Herr wäre sehr eindimensional genannt. Nein, er sagt persönlich, ich bin der, den du mit JHWH anreden kannst. Ja. Es ist was anderes, ob ich sage, ich bin Till oder sage, ich bin der Bibelwissenschaftler, ich bin der Schrifterzähler. Das sind einzelne Sachen, die man über mich sagen kann. Aber ich bin Till, das bin ich. Ich bin Till Magnus Steiner. Kein anderer heißt so, soweit ich weiß.
Der Name ist wirklich einzigartig. Werner Kleine ist, den gibt es häufiger. Das habe ich mal gegoogelt, da gibt es einige. Da gibt es, glaube ich, den Wuppertal sogar einen zweiten. Wobei ich natürlich schon auch... Nein, das lassen wir jetzt. Weiter wollen wir jetzt gar nicht das treiben. Das
so, und auch bevor wir uns jetzt verzetteln und weiter darüber reden, was dieses JHWH denn bedeuten könnte, dieser Name, springen wir jetzt wirklich mal in Exodus 3 rein, beziehungsweise in unsere Neuerzählung. Und dann reden wir nachher darüber, was eben Exodus 3 als Erklärung anbietet für den Gottesnamen und was wir beide eben aus dieser Geschichte, wo der Gottesnamen irgendwie erklärt wird, gemacht haben.
Wir haben ja hier, als wir uns gerade verabredet haben, schon via Threema, wenn du mir den Link schickst, ein kleines Geplänkel gehabt, weil ich war schon da und ich habe dann dir geschrieben, ich bin da. Und du hast sofort verstanden, worauf ich hinaus wollte. Wenn du jetzt noch geantwortet hättest, hier bin ich, dann wären wir sofort im Text drin gewesen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie deine Version aussieht.
Und ich glaube, mit dem Text werde ich dich überraschen. Mal gucken, ob du nachher lange schweigen wirst, nachdem ich den Text vorgelesen habe.
Mal gucken. Also wenn es ein langes Schweigen gibt, dann ist nicht ihr Podcatcher abgestürzt, sondern das ist Teil der Aufnahme.
Ich schlage also, wie wir es immer sagen, sprichwörtlich eine komplett leere Seite auf und erzähle euch jetzt meine Neuerzählung mit dem Titel Der gebrochene Name. Das Holz war staubtrocken, knisterte und verbrannte schnell. Zum Glück war die Nacht nicht allzu kalt und der Sternenhimmel leuchtete über Mose. Seine Ziegen und Schafe schliefen bereits in kleinen Gruppen, dicht aneinander gedrängt. Er saß müde am Lagerfeuer und stocherte mit seinem Hirtenstab in der Asche. Dann wanderte sein Blick hinauf zum Berg Horeb, an dessen Fuß er mit seiner Herde lagerte. In der Ferne sah er einen Mann vom Berg hinabsteigen, vermutlich ein anderer Hirte. Mose legte die letzten kleinen Äste, die er noch hatte, ins Feuer. Ein paar Funken stiegen in die Luft. Er zählte sein Vieh, und dann stand dieser Mann plötzlich vor ihm. »Dein Feuer wird bald ausgehen. Hier, ich habe Holz auf dem Weg gesammelt.« Der Mann legte ungefragt die Äste und Zweige in die schon verglimmende Glut. Eine Flamme stach empor. Es wurde hell, es wurde warm. Der Mann setzte sich zu Mose. Und Mose sah sich um, sah nur seine eigenen Ziegen und Schafe. »Wo ist deine Herde?« fragte er ihn. »Sie hat noch einen weiten Weg vor sich, aber wird bald auch hier sein.« Dann reichte der Mann Mose einen Laib Brot. »Du siehst hungrig aus. Nimm und iss. Auch du hast morgen sicherlich noch einen langen Weg vor dir.« Mose brach das Brot und sie aßen gemeinsam. Nach dem langen Tag, an dem er sein Vieh durch die Hitze der Steppe geführt hatte, taten die wenigen Bisse Brot gut. Doch die große Freundlichkeit des Mannes verängstigte Mose auch. Ist er ein Räuber, ein Mörder, ein Dämon? Zur Sicherheit hielt Mose seinen Hirtenstab fest in der Hand. Beide blickten gemeinsam in das Feuer. »Wer bist du?« fragte nicht Mose den Unbekannten, sondern dieser Fremde stellte Mose, der noch nie ein wirklich gesprächiger Mensch gewesen war, diese Frage. Ich bin der Schwiegersohn Jitros«, antwortete er. Und der Unbekannte erwiderte, »Ich kenne den Priester Jitro und sein Volk, aber du bist kein Midianiter.« Mose zog seinen Hirtenstab eng an sich heran und konzentrierte sich auf die Stimme des Mannes. Erkannte er einen ägyptischen Akzent? Erst als er sich so konzentrierte, da bemerkte er, dass der Fremde mit ihm Hebräisch sprach. »Da hast du recht. Ich bin der Sohn Amrams, ein Hebräer, wie du.« Der Fremde lachte und wurde plötzlich sehr ernst.
»Amram, dieser Name bedeutet ein erhabenes Volk. Das klingt wie Spott. Israel ist kein erhabenes Volk, sondern ein Sklave der Ägypter.«
Mose wusste nicht, ob er darauf etwas antworten solle. Stattdessen stocherte er wieder mit seinem Hirtenstab in der Asche des immer noch hell brennenden Feuers.
»Wer bist du?« fragte der Unbekannte nochmals.
»Ich bin Mose, der Sohn Amrams. Und was ist dein Name?« Wieder lachte der Fremde.
»Ein Hebräer, der einen ägyptischen Namen hat. Schämst du dich nicht?«
Zeit seines Lebens war Mose sehr unglücklich über seinen Namen. Ja, es war ein ägyptischer Name, aber merkwürdig gebrochen. Er kannte die Geschichten über die großen Pharaonen, die den Namen Tutmoses trugen. Sie, die, so glaubten die Ägypter, vom Gott Tut geboren worden waren und deshalb diesen Namen trugen. Aber nein, Mose stammte nicht von einem Gott ab, sondern war wie jeder andere Mensch, wie jeder Sklave und jedes Tier. Nur einer, dessen Leben mit seiner Geburt anfing und irgendwann enden würde. Oft hatten sich die Kinder über seinen Namen lustig gemacht. Guckt mal, da ist Mose, den niemand geboren hat. Nachdem Mose aus Ägypten geflohen war, weil er dort einen Sklaventreiber ermordet hatte, überlegte er lange, ob und wie er seinen Namen ändern sollte. Er kannte diese eine Geschichte, in der sich der Gott Israels einem der Erzväter, einem seiner Vorfahren, selbst vorgestellt hatte. »Ich bin El Shaddai«, hatte Gott zu Abraham gesagt. Diesen Namen fand Mose immer faszinierend, denn keiner konnte ihm erklären, was er bedeutet. Einige sagten, der Gott Israels sei der Gott des Berges, das sei sein Name. Diese Erklärung beeindruckte ihn jedoch nie. Als er noch jünger war, scherzte er immer, dass der Gott Israels der Gott der Brüste sei, denn so konnte man den Namen auch deuten. Die Ältesten des Volkes und auch sein Vater Amram fanden dies weniger lustig und schärften ihm immer wieder ein, sich nie über den Gott Israels lustig zu machen. Er sei El Shaddai, der allmächtige Gott. Aber über diese Deutung lachte nicht nur Mose, sondern auch das Haus des Pharaos, in dem er aufgewachsen war. Als ob ein versklavtes Volk einen allmächtigen Gott haben könne. Schließlich hatte Mose akzeptiert, dass sein Name ist, wie er ist, unvollendet, mit einer Leerstelle. So wie er selbst, weder Hebräer noch Ägypter, ein Fremder, der inmitten der Midianiter lebte. Ein gottloser Niemand, der seine Leerstelle im Leben gefunden hat. Er war Mose, der Schwiegersohn des midianitischen Priesters Jitro. Mose merkte, wie er mit seinen Gedanken abgeschweift war. Erschrocken blickte er den Fremden neben sich an. Dieser saß fast regungslos dort und schaute in das immer noch hell brennende Feuer, obwohl sie kein neues Holz hineingelegt hatten. »Und, wer bist du?« fragte Mose nun den Unbekannten.
»Ich komme vom Teman her, aus Seir, vom Gebirge Paran.«
»Und, wo gehst du hin?« Der Fremde schaute kurz hinauf zum Berg Horeb und antwortete dann.
»Ich gehe dorthin, wohin ich gehe. Das ist meine Art zu sein. Ich bin, wer ich bin. Und das wird sich auch nicht ändern.«
Nun lächelte auch Mose. »Gehen wir als Hirten nicht alle von einer Weide zur nächsten und gehen im Endeffekt dorthin, wo es unseren Tieren gut geht?« Der Unbekannte nickte. Mose hielt kurz inne. »Aber wo ist denn nun deine Herde?« Da stand der Fremde auf, ging ein paar Schritte in die Dunkelheit, drehte sich noch einmal kurz zu Mose um und sagte,
»Du wirst sie zu mir bringen, und man wird deinen Namen in Ewigkeit erinnern. Mose, der vom namenlosen Gott Geborene.«
Dann verschwand er in der Dunkelheit. Das Lagerfeuer brannte noch immer hell, und als Mose es am Morgen löschen wollte, flogen ein paar der Funken hinüber zu einem vertrockneten Dornbusch, der Feuer fing und doch nicht verbrannte.
Starke Geschichte. Ich wollte jetzt eigentlich eine Minute Schweigen einfließen lassen. Wirklich beeindruckend, wobei ich viele Parallelen zu einer Geschichte entdecke, die ich gleich erzählen werde. Wir haben offenkundig einen vergleichbaren Gedanken gehabt und dann doch etwas ganz Neues. Diese Figur, die da vom Horeb herabsteigt, ist schon eine starke Idee, weil dadurch natürlich so ein Aspekt in deiner Erzählung eine Rolle spielt, der, glaube ich, für das jüdische wie das christliche Gottesbild gar nicht unterschätzt werden kann, das ist der Beziehungsaspekt. Das ist eine Begegnung. Das ereignet sich geradezu in der Begegnung. Und das kommt in deiner Geschichte unglaublich stark zum Ausdruck, dieses Gespräch, die Begegnung zwischen den beiden. Und was ich wirklich, wirklich sehr, sehr gut fand, ist, du hast ja schon auf diesen Namen Mose angespielt, der in der ägyptischen Tradition bei manchen Pharaonen da ist und dann der Mose des namenlosen Gottes. Das ist schon eine ganz, ganz starke Wendung, die ich fand. Also wirklich faszinierende Geschichte. Und ich hätte mein Schweigen etwas ausdehnen sollen, aber was sie nicht sehen konnten, der Till hat auf deine Uhr gezeigt. Also nein, tolle Geschichte, tolle Erzählung, ganz klasse.
Der Punkt, den du gesagt hast, den finde ich bemerkenswert am Anfang. Natürlich geht es um Beziehung und auch um Begegnung, gerade wenn wir über den Gottesnamen reden. Und ein Name ermöglicht der Beziehung. Und wir sind, vielleicht mal ganz kurz in den Kontext gucken, an einem ganz spannenden Ort, auch für den alten Orient. Da begegnet ein Gott dem Mose, redet das erste Mal in Exodus 3 von seinem Volk. Jetzt ist also in der biblischen Geschichte Israel als das Volk Gottes etabliert. Aber es ist ein Gott ohne Heiligtum, ein Gott ohne Tempel, ein Gott, der irgendwie frei in dieser Welt ist und sich aber anrufbar macht. Der normale Anrufort für einen Gott ist ja der Tempel, ein heiliger Ort. Aber hier offenbart Gott erstmal seinen Namen, bevor viel, viel später dann in 1. Könige 8 wirklich das Heiligtum das endgültige Heiligtum, der Tempel, eingeweiht wird. Das dauert ja viel noch. Und da passiert nämlich etwas ganz, ganz Tolles. Später im Buch Deuteronomium, weil Gott hat ja auch in der christlichen und der jüdischen Tradition viele Namen, mit denen man ihn anreden kann. Und im Buch Deuteronomium gibt es den schönen Namen Gott, der im Dornbusch wohnt. Das ist doch klasse, oder?
Das ist klasse.
Der im Dornbusch wohnt. Und das ist ja da. Dieser Dornbusch, etwas Stacheliges, etwas Trockenes, ist der Ort der Begegnung Gottes. Gott geht so weit von dem Berg sozusagen hinunter, in dieses komplett Vergängliche, was wirklich keine Rose ist, was keine schönen Blumen hat, was nichts Beeindruckendes, auch keine Zeder vom Libanon ist. Nein, ein Dornbusch. Auch etwas Selbstverständliches in der Wüste. So ein Gestrüpp, was da in der Ecke rumsteht. Und genau in dem Kontext, als ich dann über diesen Gott des Dornbusches gestolpert bin, kam mir auch der Gedanke, wir reden hier über den Namen Gottes. Und was man ja oft beim Bibellesen, gerade wenn man in der deutschen Sprache dann die Übersetzung liest, vergisst, alle Namen sind ja redende Namen, bis hin zu Jesus. Es ist nicht einfach irgendein Name. Jeder Name hat eine Bedeutung. Und das ist in dem Kontext unglaublich faszinierend, weil eben Gott erklärt seinen Namen, JHWH, mit dem sehr kryptischen Satz Ehye Asher Ehye. Selbst da beim Hebräisch hört man nicht direkt den Anklang, dass das ausdeutet. Und wenn man es dann übersetzt, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde, hilft das auch nicht groß weiter. Und dann bin ich eben über das rüber gestolpert, wo dann meine Linie lang gegangen ist. Ja, aber alle Namen sind da absurd. Moses Name ist dieser abgebrochene Name. Punkt, 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 hat geboren. Dann habe ich nachguckt, warte mal, hat denn Moses Vater einen Namen? Amram. Da taucht auch kein Gottesname drin auf, was wir oft normalerweise haben, wie bei Jesus. Da steckt dieses J eben schon von JHWH.
Ja, genau.
Und da kann man aus Amram eben deuten, wow, ein erhabenes Volk. Und das passt so gar nicht in die Situation herein. Und dann bin ich noch weiter gegangen. Gott hat ja viele Namen. Das erste Mal offenbart er sich als El Shaddai im Buch Genesis. Und dann kommt man in die Diskussion der biblischen Wissenschaften und keiner weiß, was dieser Name wirklich bedeutet. So viele Leerstellen und am Ende nicht beantwortet werden. Auch Gott nur sagt, ja, ich bin der, der ich bin. Im Endeffekt, ich bleibe immer der Namenlose, aber ich bin als der, der ich mich in der Vergangenheit erwiesen habe und als der ich mich in der Zukunft wieder erwarte.
Und das spielt sich ja im Neuen Testament, spielt sich das ja weiter. Ne? Also erstmal dieser Aspekt der Begegnung ist ja nachgerade für unseren christlichen Glauben relevant, weil wir den Kreuzestod zwar historisch greifen können, die Auferstehung selber nicht, aber das Zeugnis der Auferstehungszeugen können wir wieder historisch greifen. Das beruht auf einer bezeugten Begegnung mit dem Auferstandenen. Da hast du diesen Aspekt. Und dieses Ich Bin ist ja gerade im Johannesevangelium hochinteressant, in den sogenannten Ego-Emi-Worten, wenn Jesus immer sagt, ich bin der Weinstock, ich bin das Licht der Welt und so weiter. Und dann gibt es im Johannesevangelium eine bemerkenswerte Szene im Garten Gethsemane bei der Verhaftung Jesu. Judas identifiziert ihn mit einem Kuss. Dann kommen die Tempelwächter und fragen ihn, bist du Jesus von Nazareth? Und Jesus antwortet im Griechischen Ego-Emi, ich bin es. Und dann stürzen die zu Boden. Und ich sage, das ist ja eine geile Szene. Stell dir mal vor, was ist da passiert? Stell dir mal vor, du bist von der Polizei angehalten, ich gucke das Fenster runter, geht mein Personal aus, was sind Sie, Dr. Werner Kleine? Ich bin es und ein stürzer Polizist zum Boden. Ist ja absurd. Das macht aber Sinn, wenn Jesus da den Gottesnamen ausgesprochen hat. Das ist so eine verschlüsselte Geschichte. Jesus spricht als Einziger, der es kann, weil er der einzige Sohn vom Vater ist, den Gottesnamen aus. Und dann stürzen die zu Boden, aus ihrer Sicht natürlich in Sakrileg. Also diese Geschichte, die wir jetzt erzählt haben und die du in deiner Version gerade erzählt hast, die hat auch im Neuen Testament in einer subtilen, verschlüsselten, latenten Weise eine enorme Bedeutung, ohne die man eigentlich bestimmte Aspekte gar nicht richtig verstehen kann oder die dann quasi absurd erscheinen. Ja?
Guck mal, und da haben wir jetzt einen wunderbaren Brückenschlag rüber in den Text und hoffentlich dann auch zu deiner Erzählung, weil du hast gerade auf Gethsemane angesprochen. Ego Eimi, ich bin. Jetzt ist der Gottesname ja JHWH. Aber genau in Exodus 3 sagt Gott ja, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Das sind die Worte, die Mose sagen soll. Der ich bin. So. Und das ist auch schon so ein angefangener Satz, der nicht zu Ende gesprochen ist. Und dann, was bedeutet das denn? Und dann gucken wir mal ganz kurz als Überleitung, vielleicht klappt das zu deinem Text. Ich kenne deinen Text ja nicht, aber ich hoffe, dass die Überleitung klappt. Gott sagt ja ganz viel über sich in Exodus 3. Er fängt an, wenn er sich Mose vorstellt und sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Jakobs. Daran ist schon faszinierend, ist nicht einfach die Trias der Erzeltern, sondern er setzt erstmal an, ich bin der Gott deines Vaters. Er setzt ganz persönlich an in der Geschichte Moses und davon ausgehend macht er die große Heilsgeschichte auf, sozusagen das ganze Buch Genesis. Ich bin das, was im Buch Genesis erzählt wird. So, und dann kommt Mose mit seiner klassischen Frage, die vorher noch niemand in der Bibel gestellt hat. Ja, was ist denn der Name? Was bedeutet denn der Name? Und dann lässt Gott sich nicht greifen. Er sagt, ich bin, der ich bin. Ehie, Asher, Ehie. Jetzt können wir sagen, okay, das ist der Gottesname. Und dann sagt Gott aber, ja, aber okay, aber wenn du zu den Israeliten gehst, dann sagst du nicht Ehie, Asher, Ehie, sondern da sagst du nur, der Ehie, der ich bin, hat euch gesandt. Und dann sagt er nochmal, ein Vers später, ja, aber so, also so sprichst du zu den Israeliten. Er wiederholt sich zu sagen, aber ändert es dann nochmal und sagt, ja, sagt so zu den Israeliten. JHWH, da haben wir den Gottesnamen auf einmal. JHWH, und der wird dann wieder erklärt, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Also wunderbar, einen riesen Raum geöffnet, um diesen Gottesnamen zu deuten, ohne ihn wirklich als Gottesnamen zu greifen.
Ohne zu identifizieren und zu fixieren. Ne? Es lässt eben diesen Deutungsspielraum auf. Und mir ist, jetzt mache ich so einen Überschlag zu meiner Geschichte, im Lesen des deutschen Textes eben aufgefallen, dass dieses Wörtchen ich wirklich so ein roter Faden ist, der sich durchzieht. Das wird im Hebräischen ein bisschen anders sein, weil die Personalpronomen ja auch als Suffixe auftauchen. Aber in der deutschen Übersetzung ist halt dieses Ich so massiv im Vordergrund, sowohl im Mund des Mose als auch im Mund, kann man wahrscheinlich gerade sagen, also auch aus der Version Gottes, dass ich gesagt habe, da muss ich was mitmachen. Und eben meine ganz, ganz alte Idee, mein Studium liegt ja mittlerweile auch schon, ich habe vor 40 Jahren angefangen zu studieren, ein bisschen zurück, aber seitdem spiele ich damit am Gedanken, den ich jetzt endlich hier verarbeiten konnte. Meine kleine theologische Spekulation, wo kommt dieses JHWH eigentlich her? Jetzt lege ich mal los.
Sehr gut. Werner, ich bin hier. Alle Zuhörer sind da, wo sie sind. Und wir freuen uns, dir zuzuhören.
Ich, ein Windhauch. Wer bin ich eigentlich? Ein hebräischer Knabe? Ein Kind der Liebe? Auf jeden Fall totgeweiht, weil wir zu viele wurden. Ausgesetzt im Nil und aufgefunden von einer ägyptischen Prinzessin? Gesäugt und genährt von meiner Mutter als Amme, aufgewachsen im Palast des Pharao, wer bin ich? Ein Ägypter? Ein Hebräer? Ein Wandler zwischen den Welten? Ich? Wer bin ich? Ein Windhauch? Ein Mörder, weil ich den ägyptischen Totschläger wegen des Vergehens an dem meines Volkes im Zorn tötete? Ein Feigling, weil ich Angst vor dem Verrat aus denen meines Volkes hatte? Wer bin ich? Ein Flüchtling? Ein Verteidiger der Schwachen? Ein Hirte? Ein Schwiegersohn? Ein Ehemann? Ich. Alle wollen etwas von mir. Ich. Kann da nicht mal jemand anderes ran? Die Gedanken kreisen, wenn du in der Wüste Midians sitzt und Schafe hütest. Nachts ist es kalt. Tagsüber flirrt die Luft in der Hitze. Du suchst ein bisschen Grün für die Schafe. Jede Knospe zählt in der flirrenden Hitze. Du hast Gesichter. Ich habe Gesichter. Du bist allein mit den Gedanken. Ich bin allein mit den Gedanken. Ich höre manchmal Stimmen, Stimmen, die nach mir greifen, die mich rufen. Zipporah, meine Frau, macht sich schon Sorgen, wegen der Stimmen. Sie hat schon mit ihrem Vater Jitro gesprochen, manche nennen ihn Reguel. Er, der Priester Midians, kennt sich mit der Wüste aus. Er kennt die Stimmen, die Gedanken, die Gefahren dieser Stille, in der man kaum mehr zwischen Ich, Windhauch und der Wahrheit unterscheiden kann. Wie bin ich nur hier hingekommen? Ich bin hier, ich bin da, ich bin wer weiß wo. Wer aber bin ich? Wieder einmal sitze ich hier in der flirrenden Hitze der Wüste und hüte die Schafe. Ich suche nach Nahrung für sie. Ich sehe die kargen, dornigen Pflanzen. Ich sehe sie im Flirren der Luft. Ein dorniger Strauch zieht mich an. Er flirrt anders. Die Sonne steht schon tief. Im Flirren der sandigen Luft brennt ihr Licht rot und orange. Die zarten Blüten des dornigen Buschs scheinen zu glühen. Nein, sie brennen im flirrenden Rot-Orange der untergehenden Sonne. Bald wird es Nacht werden. Der Busch zieht mich an. Und der Wind weht.
Yahweh.
Ich muss zu diesem Busch. Er scheint zu brennen, verbrennt aber nicht. Flirren, gleißen, Hitze und Windhauch. Vor dem Busch höre ich meine innere Stimme. Wer bin ich? Meine Geschichte zieht an mir vorüber. Ich bin hier, mein Volk ist in Ägypten. Bin ich ein Feigling? Habe ich sie im Stich gelassen? Spricht dieser Busch wirklich zu mir oder ruft mich etwas an? Höre ich da wirklich eine Stimme oder halluziniere ich in der Hitze? Ist mein Leben nur ein Windhauch? Ich? Mein Name ist Mosche. Ich erinnere mich. Mein Name ist Mosche. Der aus dem Wasser gezogene, der Ausgezogene, der ausziehen wird. Herausziehen ist meine Natur. Nirgends bin ich. Hier bin ich. Hier in diesem Moment erkenne ich mich und ich bin erschüttert. Ist hier heiliger Boden? Mein Ich bekommt Risse. Der wüste Windhauch, die heiße, flirrende Luft scheint mir durch den Leib zu dringen. Er bläst mir in die Nase und raubt mir den Atem.
Yahweh!
Mein Ich wehrt sich. Mein Ich ist groß, aber da ist etwas in mir. Etwas anderes, etwas Fremdes. Etwas Großes. Ich habe die Geschichten meiner Mutter, als sie mich als Amme stillte, gehört. Ich habe sie gehört von den Brüdern und Schwestern meines Volkes in Ägypten. Die Geschichten aus einer Zeit, als mein Volk noch etwas galt. Die Nachfahren des Josef und seiner Brüder. Die Geschichten des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie hörten sich wie Märchen an. Aber jetzt waren die Geschichten plötzlich da. Sie waren wirklich. Ich. Hier bin ich, rief ich laut in den Wind hinein. Ich spüre eine fremde Gegenwart. Ich bin erschüttert, getroffen. Mein Volk in Ägypten, es kann nicht bleiben. Das Volk, mein Volk, ist zur Freiheit berufen. Ich muss es herausführen. Ich? Warum ich? Warum du nicht, höre ich den Wind wehen. Yahweh! Ja, warum ich nicht? Weil ich gesucht werde, weil sie mir nach dem Leben trachten, weil ich meine Ruhe haben will, weil ich einfach mein Leben leben will, mit meiner Frau Zipporah, weil ich bin. Wer bin ich überhaupt, dass ausgerechnet ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Die Risse in meinem Ich wurden größer. Das Ich mir gemacht hatte, hielt nicht mehr. Was für eine Kränkung. Ich bemitleidete mich und mein Leben selbst. Warum ich? Mein Ich? Ein Windhauch. Alles erschien mir plötzlich wie Windhauch. Warum du nicht? Hörte ich den Wind erneut in mir wehen. Und wieder blies mir der Wind in die Nase und vertrieb mit heißer Luft mein Mitleid. Ich bin. Ich bin hier. Und etwas war mit mir. War es dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Immer wieder hatten sie das Unmögliche möglich gemacht. Mit welcher Hilfe? Mit Gottes Hilfe? War es doch kein Märchen? War er wirklich? Ist er? Windhauch. Yahweh! Ein Hauch, ein Wind, ein Sturm durchfährt mich. Er ist hier. Er ist bei mir. Er ist mit mir. Ich? Schon wieder ich. Warum nicht ich? Bin ich nicht dafür geboren, dass ich hier bin? Bin ich nicht dafür geboren, meinem Namen die Ehre zu geben und herauszuführen? Aber was soll ich Ihnen sagen? Wer schickt mich?
Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs, ich weiß es. Aber werden Sie mir glauben? Und der Wind weht, Yahweh! Er weht immer stärker und er bläst mir in die Nase. Er macht mich lebendig, er macht mich stark. Mein altes Ich wird kleiner, sein Ich nimmt Gestalt an. Ich bin da. So werde ich es meinem Volk sagen. Der Ich Bin schickt mich. Er ist der Gott eurer Väter. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und der Wind weht. Mein Ich ist nur noch ein Windhauch. Das neue Ich schenkt neues Leben. Ein lebendiger Sturm. Wer braucht schon Namen, wenn das reine Sein dich ergreift? Ich bin hier. Yahweh, ich bin da. Ich muss aufbrechen und herausführen. Und wenn ich nicht weiter weiß? Der Wind wird mich an der Nase herumführen. Er wird mir in die Nase blasen. Er wird mich aufrichten. Und jetzt immer der Nase nach. Einatmen. Ja. Ausatmen. Weh. Sein Atem weist mir den Weg. Yahweh.
So, und nach dieser Geschichte machen wir alle gemeinsam eine Meditation. Alle atmen gemeinsam ein und alle atmen gemeinsam aus.
Das kannst du sehr schön damit machen. Und das ist lautierend, das ist vielleicht einfach, das ist Spekulation. Aber vielleicht ist es so gewesen, dass dieses JHWH so mal irgendwann entstanden ist. Ich weiß es nicht. Ein Gedanke, der mich immer schon umgetrieben hat. Vielleicht auch total blöd, aber ich fand's, es musste mal irgendwann raus.
Ist eine schöne Überlegung. Dieses JHWH ist ja unglaublich schwer zu deuten. Und du nimmst eine Tradition auf, die ein bisschen absurd ist, weil man eben irgendwie, man hat keine semitische Wurzel gefunden, die das Wort irgendwie ganz erklären kann.
Genau.
Und dann hat man gedacht, wir gehen rüber ins Arabische, ist ja auch eine semitische Sprache. Und da gibt es eben eine Wurzel, vergleichbar mit JHWH, die Wehen bedeutet. Also Gott ist der Wehende. Das passt wunderbar zu der Geschichte, der nicht greifbar ist. Eben der Gott, der keinen Tempel hat, der sich nicht irgendwo fest an einen Ort bindet, sondern er ist der, der mit seinem Volk mitgeht. Und da hast du mit deinem Windhauch etwas Wunderbares gemacht, glaube ich, weil ich habe direkt gedacht, okay, Wind hat zwei Sachen. Wind kann einem entgegenpusten, sozusagen als Gegenwind in eine andere Richtung, die man eigentlich gar nicht will. Mose wird ja in eine Rolle reingedrängt, die eigentlich gar nicht seine ist.
Und so bläst er ihm in die Nase und wenn du schon mal im Gegenwind gestanden hast, das kann dir auch den Atem nehmen, wenn der Wind so richtig in deine Nase bläst, da bleibt dir der Atem stehen quasi, ne?
Oder du hast Glück und du hast Rückenwind. Der Wind hilft dir, voranzukommen. Und dann sind wir nämlich bei einer wunderbaren Beobachtung im Text selbst, weil wir haben ja eben schon gesagt, Gott sagt, Ehyeh asher ehyeh, ich bin der ich bin. Dieses Ehyeh, mit dem er auch nachher sagt, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Ehyeh, der ich bin. Dieses Wort taucht vorher im Text auf. Wo? In einer Verheißung zu Mose, weil Gott ja Begegnung und Beziehung ist. Die Verheißung an Mose lautet, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Eben der Ich Bin. Ja. Und das ist ja genau dieser Wind, der sich manchmal als Gegenwind zeigt, aber eigentlich ein Rückenwind ist für die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und das hast du wunderbar aufgenommen, eben in diesem Motiv des Wehens, des Atmens. Gott ist ja der Lebensatem für uns. Gott ist eben im Endeffekt, wenn wir JHWH denken, der Gott der Beziehung, der sagt, ich bin mit dir.
Ja, und der den Adam lebendig macht, indem er seinen Atem in die Nase bläst. Und das ist ja genau dann auch die Idee, die wir letzten Endes mit dem, ja, das deutsche Wort Heiliger Geist ist ja immer so ein bisschen missverständlich, bedeutet vielleicht eher Heiliger Gast, der Gott, der in uns ist, der in uns lebendig macht, wie wir es in unserem Glauben zur Kenntnis dann ausdrücken. Und der den Mose jetzt eben antreibt. Ne?
Und die Ruach, das hebräische Wort Ruach.
Die Ruach, genau.
Bedeutet ja genau Wind, Windhauch.
Genau.
Und du hast dann auch sehr schön gespielt mit der Unterscheidung, man kennt sie ja aus dem Buch Kohelet, der Windhauch, alles
Alte. Ja, natürlich.
Alles Windhauch, alles.
Wer Kohelet kennt, wird es entdeckt haben, ne, dass dieser Windhauch da natürlich auftaucht, klar. Ne?
Und ich glaube, mit deiner Geschichte sind wir wirklich zu einem wunderbaren Kern in Exodus 3 vorgestoßen, weil du hast ja einleitend gesagt, wunderbar, Gott ist Begegnung. Der Name Gottes bezieht auf Begegnung. Und was passiert ja? Gott sagt zu Mose, ich bin mit dir, ich gehe in mit dir Beziehung ein, so wie ich Beziehung hatte mit deinem Vater und all deinen Vorfahren. Warum? Weil ich nun mich in Beziehung zeige mit meinem Volk. Für mein Volk werde ich sein, der ich war zu deren Vorfahren. Also ich bin Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für euch. Eure Identität hängt mit meiner zusammen. Ich bin nicht einfach, wie es dann in der Septuaginta gemacht wurde, ich bin nicht der Daseinende, sondern ich bin der mit dir und euch Seiende. Das ist der Gottesname. Und daran sollte man immer denken, wenn da in der revidierten Einheitsübersetzung Herr in Kapitelchen steht. Da geht es nicht um den Herr, der irgendwie eine Macht über uns hat. Das hat er natürlich auch. Aber die Verheißung des Gottesnamens ist, ich bin mit dir. Ich bin mit euch. Ich stehe zu meinen Verheißungen. Ich bin der treue Gott. Und selbst wenn es mal ein Name war, wir wissen ja, wie er ausgesprochen wird durch verschiedene griechische Schriften, wo dann eben Yahweh wirklich geschrieben wurde. Aber dann passiert etwas in der Tradition, das, glaube ich, theologisch unglaublich wichtig war. Man gesagt, okay, wir sprechen diesen Namen nicht mehr aus. Er wird, genau. Der Gott, der sich mit seinem Namen offenbart hat, wird zu einem Namenlosen. Und der Gedanke im ersten Denken, wenn man darüber nachdenkt, ist ja, der entzieht sich anscheinend wieder dieser Gott. Aber eben nicht. Er öffnet sich dadurch. Und das hat wunderbar ein argentinischer Dichter mal in Worte gefasst, dessen Namen ich wahrscheinlich total falsch ausspreche, weil ich überhaupt kein Spanisch kann. Ich würde sagen Roberto Juarez. Wahrscheinlich ist das total falsch. Der hat ein wunderbares Gedicht geschrieben, das fängt an, du hast keinen Namen. Vielleicht hat nichts einen Namen. Und dann geht das Gedicht weiter und ich will aber auf die letzten Sätze dieses Gedichtes hin. Es endet nämlich, dass der Name, und er redet zu Gott, dass der Name, den du nicht trägst, mich begleitet. Und der Name, der nichts bedeutet, einen Ort schafft, wo die Einsamkeit überflüssig ist. Weil dieser nichtssagende Name im Endeffekt sagt, ich bin bei dir. Das ist kein Name, das ist keine Anredeformel. Es ist dieses, der ist in seinem Nichtnamen da. Er ist einfach da für dich. Und das ist ein unglaublich schöner theologischer Gedanke, der sich da in Exodus 3 verbirgt.
Dem Gedicht kann man jetzt eigentlich gar nichts hinzufügen.
Das war meine Idee für das Schlusswort.
Deswegen lassen wir das jetzt auch so stehen. Verweisen vielleicht noch einmal auf den 27. Juni. Da gibt es die Schrifterzähler um 18 Uhr live in Farbe im Eiscafé Janone, übrigens mit musikalischer Begleitung. Also wenn Sie am 27. im Jahr des Herrn 2025 um 18 Uhr in Wuppertal-Krowinkel sind, kommen Sie doch vorbei. Das wird sich sicherlich lohnen. Wir zeichnen das übrigens auch auf, wird es also auch später zum Anhören geben.
Und jetzt könnt ihr auch noch, wenn ihr wollt, unsere Geschichten nachlesen. Wenn ihr unten in den Shownotes nachguckt, findet ihr den Link zum Bibelstelle selbst zum Nachlesen und auch rüber auf unsere Homepage, wo ihr eben unsere Texte, unsere Neuerzählung, unsere Anderserzählung auch nochmal selbst nachlesen könnt, wenn ihr wollt. Und jetzt ist die Folge sozusagen zu Ende, aber es ergibt sich die nächste Frage, wie geht's denn weiter?
Ja, erst vielleicht sagen wir noch den Namen der Homepage, damit man die auch aufrufen kann. www.die-schrifterzähler.de. Da gibt's Texte und die Audios und natürlich gibt's die Audios auch im Podcatcher eurer Wahl. Da könnt ihr die direkt abonnieren. Dann bekommt ihr die jeweils aktuellen Folgen direkt eingespielt, wenn wir sie veröffentlichen haben. Heute war es die erste Folge der dritten Staffel. Natürlich geht es in einer Woche weiter. Dann gibt es die zweite Folge. Auch wieder ein Wunschtext, auch wieder ein herausfordernder Text. Einer, wo man glaubt, da weiß man doch, worum es geht. Und ich bin jetzt schon gespannt, weil ich nicht weiß, was du erzählen wirst. Da geht es um die Tempel, sogenannte Tempelreinigung Jesu. Ich sage immer so genannt, weil der da eigentlich nichts reinigt, sondern einfach, sagen wir mal, aus der Haut fährt, uns eine Seite an Jesus zeigt, die viele so gar nicht wahrhaben wollen. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt.
Ich bin mir sicher, sowohl bei dir als auch bei mir in der Geschichte werden Tische durch die Gegend fliegen.
Absolut, absolut. Schauen wir mal, was da passiert. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt. Seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.